Lesezeichen. Zuhören, schmunzeln, entdecken, genießen. Wir lesen Geschichten für Sie. Auf ERF Plus.
Depression ist in Deutschland eine Volkskrankheit. Etwa 4 Millionen Menschen sind davon betroffen. Freudlosigkeit, Antriebsmangel, Traurigkeit, Schlafstörungen, Erschöpfung, Schmerzen. All das können Symptome sein. Viele leiden jahrelang, bevor sie sich Hilfe suchen. So ging es auch Max Hartmann. Wie der Schweizer Pfarrer gelernt hat, seine Erkrankung zu akzeptieren und was ihm geholfen hat, das erzählt er in seinem Buch »Zurück zum Leben«. Der Titel bezieht sich auf einen Vers aus der Bibel, der für Max Hartmann während seiner Krankheitszeit wichtig wurde. Herr, du lässt mich den Weg des Lebens erkennen. Freude in Fülle ist vor deinem Angesicht. Ich bin Martina Eibach. Herzlich willkommen zum Lesezeichen. Depressionen können den Alltag unerträglich machen und Beziehungen ruinieren. Man empfindet Leere und Hoffnungslosigkeit. Dahinter steckt kein Zeichen von Schwäche, sondern eine ernstzunehmende Erkrankung. Sich das einzugestehen, fällt häufig schwer. Max Hartmann war über 30 Jahre Pfarrer einer reformierten Gemeinde in der Schweiz. Seine Arbeit macht ihm Spaß, aber sie ist auch stressig. Immer mal wieder fühlt er sich überfordert. 2014 wird eine mittelschwere Depression diagnostiziert. Wie er rückblickend bemerkt, gab es schon lange vorher Anzeichen. Doch es brauchte erst einen Zusammenbruch, bis er etwas grundlegend änderte. Anhand von Tagebuchaufzeichnungen hat der Schweizer ein Buch darüber geschrieben, wie er sich in dieser Zeit gefühlt hat und was ihm geholfen hat, den Weg zurück ins Leben zu finden. Es liest Markus Strattner.
4. Februar 1998. Ich erlebe mich oft rat- und hilflos. Die Arbeit wächst mir über den Kopf. Ich sollte dringend frühzeitig erkennen, was ich bewältigen kann und weniger Aufgaben übernehmen. Ich müsste delegieren können oder mich von einigen Dingen trennen. Aber wann finde ich die Zeit dazu? Zudem begegnen mir von allen Seiten Vorstellungen und Erwartungen, was auch noch zu tun wäre. Ich kann schlecht Nein sagen, obwohl ich es müsste. Und wenn ich es tue, habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich lebe in einer dauernden Anspannung. 24. September 1999. Die Gesundheit rebelliert. In den letzten 3 Wochen bin ich mehrfach knapp am oder im roten Bereich gewesen. Die Anspannung schlägt mir besonders am Morgen auf den Magen. Es ist ein flaues Gefühl und der Appetit fehlt mir. Meine Umgebung bemerkt wohl nicht, wie sehr ich leide. Meine Frau schon. Ich schaffe immer wieder nur knapp meine Aufgaben. Es gelingt mir nicht, meine wenigen Freiräume zu nutzen. Nicht einmal das Fahrradfahren macht mir Spaß. Ich brauche viel Schlaf. Für Zeit und Zuwendung meiner Frau gegenüber bin ich viel zu erschöpft. Ich muss dringend lernen, mein Programm besser zu planen und weniger Aufgaben zu übernehmen. Immer wieder ist es dieselbe alte Leier. Sonst lande ich im Hamsterrad. 10. Februar 2000. Endlich habe ich es geschafft. Ein Tag, an dem ich mich zurückziehen kann. Ich fahre in ein Haus der Stille und nutze dort ein Angebot. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Leicht fällt es mir nicht, plötzlich nur da zu sein und nichts zu tun. Der Start ist hektisch. Durch eine Fehleinschätzung fährt mir der Zug vor der Nase weg. Ich haste per Auto zur nächsten Station, wo ich den Anschluss erwische. Es ist wieder einmal typisch für mein Lebenstempo. Immer spitz kalkuliert. Das versetzt mich in entsprechenden Stress. Irgendwie geht es meistens auf, aber es könnte auch anders sein. Renne ich in ein Burnout? Ich höre in letzter Zeit viel von Personen im kirchlichen, sozialen und pädagogischen Bereich, die ein Burnout erleben und sich damit outen. Das beschäftigt mich. Juni 2001. Vor einer Woche hatte ich wieder eine richtige Krise. An einem freien Tag mit wunderschönem Wetter wird meine Freizeit beschnitten. Es geht nicht anders, wenn ich mein Wochenpensum bewältigen soll. Ich sehe die nächsten Termine vor mir und keine Insel zum Ausspannen. Ich hadere mit Gott, der mir ein solch unmenschliches Programm zumutet. Am nächsten Tag erwähne ich in einer Männergruppe meine Anspannung. Es tröstet mich, dass andere es ähnlich erleben. In uns allen steckt die Sehnsucht nach einem anderen Leben. 5. Oktober 2001. Unser 12. Ehejahr. Jedes Jahr halten wir vor unserem Hochzeitstag Rückblick. Wir sind für vieles dankbar und erfahren Segen. Dennoch ist vor allem bei mir eine Unzufriedenheit. Wie schaffe ich den Spagat zwischen Beruf, Zeit für die Partnerschaft und die Familie, Pflege von Freundschaften und Ausgleich für mich und Hobbys, die mir gut tun? Oft habe ich ein schlechtes Gewissen. Viel zu viel dreht sich um mich und meine Sorgen. Wie wenig nehme ich Anteil am Ergehen meiner Frau und meiner Kinder? Ich bin zu ausgelaugt, um mich dafür zu öffnen. Ich stoße zu häufig an meine Grenzen. Meldet sich bereits mein zunehmendes Alter oder eine Midlife-Crisis? August 27, 2003. Ich bin zunehmend dünnhäutig geworden. Es zeigt sich am deutlichsten in der Familie. Beim Essen entwickeln sich rasch Streitereien zwischen den Kindern und mir und manchmal auch zwischen uns als Ehepaar. Wir reden durcheinander und hören einander nicht zu. Diese Stimmung ertrage ich schlecht. Der Appetit vergeht mir. Es wirkt sich auf mein Körpergewicht aus, wo ich sowieso über keine Reserven verfüge. In den vergangenen Hitzewochen war ich sehr erschöpft und erholte mich schlecht. Ich weiß, es wäre gut, mich ärztlich untersuchen zu lassen, mir und der Familie zuliebe. Doch immer noch wehre ich es ab. Ein solcher Termin erscheint mir als eine Belastung, die mich noch mehr fordert. Dezember 2004. Ich lese ein Buch mit Vortragen von Gary Keller über die Bedeutung der Vaterschaft Gottes für unser Christsein. Bisher war das Bild von Gott als Vater für mich kaum bedeutsam. Als Jugendlicher und junger Christ wollte ich kein Kind sein, sondern endlich erwachsen sein und als eigenständige Persönlichkeit angenommen werden. Dafür habe ich gekämpft. Eine Schlüsselstelle im Blick auf die Vaterschaft Gottes ist das Gleichnis der beiden Söhne und ihrem Vater. Mich trifft vor allem die Figur des älteren Sohnes und die Art, wie Gott ihm begegnet. Wie dieser bin ich nie richtig ausgebrochen und war selten rebellisch. Mein Leben ist geprägt durch beharrlich treue Pflichterfüllung. Ich erinnere mich gut, wie ich meinem leiblichen Vater den Vorwurf gemacht habe, dass ich auf seinen Grabstein schreiben würde, nur Arbeit war sein Leben. Aber wie sieht denn meine eigene Realität aus? Ich bin eine zuverlässige Person und dadurch oft gestresst. Dass ich bisher vor einem Zusammenbruch bewahrt blieb, ist pure Gnade. Oktober 2014. Ich weiß schon in den Sommerferien, dass mich danach sehr viel an Arbeit erwarten wird. Es ist die sehr berechtigte Angst in mir, wie ich das kräftemäßig durchstehen werde. Eigentlich schöpfe ich in meinem Dienst nach wie vor aus dem Vollen und mache es gut. Gleichzeitig habe ich Mühe, mich für die täglichen Aufgaben aus dem Bett zu bewegen. Ich bin erschöpft und müde, möchte am liebsten die Decke über den Kopf ziehen und liegen bleiben. Und dann ist da immer dieses flaue Gefühl im Bauch, mein Unwohlsein am Morgen, das sich gegen Abend wieder auflöst. Am Mittagstisch fehlt mir der Appetit und ich stochere lustlos im Teller herum. Dies steigert sich zunehmend. Meine Blutwerte zeigen einen Mangel an Vitamin B12 und eine Blutarmut an. Ich spreche den Hausarzt auf meinen erschöpften Zustand an und äußere die Vermutung, bin ich vielleicht mehr als ein bisschen depressiv in meiner Grundveranlagung? Er meint, er würde mir gern ein klassisches Antidepressivum verschreiben. Ich solle es mir überlegen und mit meiner Frau besprechen. Das pflanzliche Mittel, das ich bisher eingenommen habe, hat meinen Zustand nicht verbessert. Oder habe ich es zu wenig konsequent genommen und zu früh abgesetzt, als ich mich zwischendurch wieder besser gefühlt habe? Im Kopf weiß ich, dass es eine vernünftige Entscheidung ist, ein Medikament zu nehmen. Aber in mir sträubt sich etwas gegen Psychopharmaka. Muss das sein? Bin ich nun auch so weit? Die Hinreise in die Ferien in die Toskana wird zum Albtraum. Normalerweise freue ich mich, endlich Ferien zu haben und einen Großteil selbst zu fahren. Doch ich überlasse das Steuer meiner Frau. Ich muss mich richtig zwingen, die lange Autofahrt auf dem Nebensitz durchzustehen. Nach etwa der Hälfte bitte ich Efi, die nächste Ausfahrt der Autobahn zu benutzen und einen Platz zu suchen, wo ich mich ein wenig hinlegen kann. Im Laufe des Nachmittags geht es mir zunehmend besser und Entspannung meldet sich. Was läuft da ab? Ist das Antidepressivum der richtige Weg? Oder geht es darum, dass ich in nächster Zeit Strategien entdecken und einüben muss, die mir helfen, mit meiner Anspannung und der Angst, es nicht mehr zu schaffen, umzugehen? Mir ist klar, so geht es nicht weiter. November 2014. Nach der Erfahrung der Hinreise in die Ferien, als ich am liebsten wieder nach Hause zurückgekehrt wäre, ist mir klar, nun muss Entscheidendes geschehen. Der erste Schritt ist die Klärung der Diagnose. Trifft der Verdacht meines Hausarztes zu, dass ich an einer Depression erkrankt bin? Für diese Abklärung ist der Fachbereich der Psychiatrie zuständig. Psychiatrie. Mein Verstand sagt, so ist es. Jedes Leiden hat seinen Fachbereich. Es ist keine Schande, einen Psychiater zu konsultieren. Doch in mir regt sich Widerstand. Es ist für mich mit einem Stigma verbunden. Muss man mich demnächst in eine entsprechende Klinik einweisen? Was machen die dann dort mit mir? Ich unter lauter psychisch Kranken? Macht mich das nicht noch kränker, wenn ich das Elend sehe, das sich dort ansammelt? Was denken die Leute, wenn sie davon hören? Unser Pfarrer in der psychiatrischen Klinik? Ich empfinde es als Versagen. Ein Pfarrkollege und Freund empfiehlt mir zur Abklärung die Klinik Sonnenhalde für Psychiatrie und Psychotherapie in Rien bei Basel. Sie war die erste psychiatrische Einrichtung in der Schweiz mit einem christlichen Hintergrund. Damals gehörte sie zum ansässigen Diakonissenhaus. Sie ist eine innovative Privatklinik mit einem ambulanten und einem stationären Bereich. Viele der Patientinnen und Patienten kommen aus dem christlichen Milieu. Mein Kollege hat sich dort ebenfalls wegen einer schweren depressiven Episode behandeln lassen. Ich wusste davon, aber nicht viel. Er sprach kaum je darüber. Ich wagte auch nicht, näher nachzufragen. Nun bin ich dankbar für seinen Tipp und sitze angespannt allein im Warteraum. Die Begegnung mit dem Arzt, der mir distanziert, aber sympathisch erscheint, ist kurz. Nach einer ersten Befragung, die auch meine Lebens- und Arbeitssituation umfasst, gibt er mir einen langen Fragebogen, der auf wissenschaftlicher Erkenntnis beruht. Er verweist mich an den Hausarzt, dem er seinen Bericht zukommen lässt und der mir die Diagnose eröffnen wird. Bald erhalte ich die Einladung vom Hausarzt, der mich seit vielen Jahren betreut und dem ich vertraue. Mittelschwere depressive Episode, lautet die Diagnose. Was bedeutet das denn? Ich bin weder Fisch noch Vogel. Für eine stationäre Behandlung bin ich zu gesund. Behandlung ja, aber vorläufig via Hausarzt. Es geht zunächst um die Wahl eines wirksamen Psychopharmakons. Nachdem ich auf das erste Antidepressivum heftig reagiert hatte und es mir übel geworden war, bekomme ich ein anderes, neueres Produkt. Es soll bei leichteren und mittelschweren Depressionen gut wirken, allerdings, wie bei allen diesen Medikamenten, erst nach einigen Wochen. Zu Hause lese ich die Packungsbeilage und einige Erfahrungsberichte im Internet. Das verunsichert mich. Wie viele Nebenwirkungen doch möglich sein können. Die Erfahrungen scheinen sehr verschieden zu sein, von sehr gut bis gar keine Wirkung. Das Warten, bis sich eine Wirkung zeigt, zehrt an meine Nerven. Das Ziel ist es, dass ich psychisch und physisch so stabilisiert werde und eine weitere und tiefergehende Behandlung einsetzen kann. Dazu braucht es die nötige Kraft. 24. November 2014. Ich habe viel Zeit gebraucht, um mich mit meiner Diagnose anzufreunden. Anderen in ähnlichen Situationen, die mir in der Seelsorge begegnet sind, habe ich das immer angeraten. Doch es ist anders, wenn es einen selbst betrifft. Ich erlebe mich gegenwärtig in etwas besserer körperlicher Verfassung. Die Anlaufschwierigkeiten am Morgen sind geringer. Es geht nun um eine Anpassung meines Lebens- und Arbeitsstiles, der mir mehr Freiraum und Erholung ermöglichen soll. Es ist dasselbe Thema, das wir immer wieder mit meinem Mentor besprochen haben und doch nicht wirksam geworden ist. Was setzt dir denn so zu? Was tut dir gut? Im Blick auf diese Leitfragen bedeutet es, frühzeitig zu reagieren und Unnötiges zu vermeiden. Ich sollte rechtzeitig das weise Ja oder Nein finden. Ich weiß ja längst, was mir gut tut und was nicht. Das Gute sollte mit hilfreichen Gewohnheiten bei mir eingeübt werden, damit es in meinem Alltag verankert sein kann. Gegenwärtig brauche ich viel Bewegung, frische Luft und Licht, täglich und verbindlich. Seit kurzem habe ich mich für ein Fitness-Abo entschieden. Ich hatte zunächst eine Hemmung, ob ich in ein Fitnesscenter passe. Was soll ich unter lauter jungen und muskelprotzenden Schönlingen? Das stresst mich nur. Doch es ist ein guter Mix von Jung und Alt, Sportstypen und solchen, die wirklich dringend etwas für ihre Gesundheit tun müssen. Ich habe mir auch eine Therapie-Lichtlampe angeschafft, die ich jeden Tag etwa eine halbe Stunde nutze. Dezember 2014. Ich war voller Hoffnung, dass die Maßnahmen im Blick auf die diagnostizierte mittelschwere depressive Episode greifen würden. Letzte Woche hat sich erneut, kurz nach dem Aufwachen, Erschöpfung und das unangenehme Gefühl im Bauch gemeldet, verbunden mit leichter Übelkeit und Appetitlosigkeit. Mein Magen rebelliert, wie so oft in den vergangenen Monaten. Es scheint auch, dass das Antidepressivum gar nicht oder nicht mehr wirkt. Es haben sich zudem viele Überstunden angehäuft. Und es nerven mich einige unhaltbare Zustände in der Arbeit in der Kirchengemeinde. Wir sind in einer heiklen Konfliktsituation, für die ich nicht verantwortlich bin, mich aber trotzdem verantwortlich fühle. Ich versuche zu überleben, als mir das Wasser bis zum Hals steht, und hoffe auf eine Erholung an einem Wellness-Wochenende mit meiner Frau. Normalerweise bringt das viel. Doch ich kämpfe mich lustlos durch den Tag und esse fast nichts. Am Abend taue ich doch noch etwas auf. Einen halben Tag vor der Abreise überfällt mich Angst. Ich bin alles andere als erholt. Die Vorstellung, am Dienstag arbeiten zu müssen, stresst mich völlig. Ich will vorzeitig nach Hause und weiß nicht, wie ich die Rückreise durchstehen soll. Ich bitte meine Frau, mich noch vor der Abreise beim Hausarzt anzumelden und habe ein schlechtes Gewissen, ihr das antun zu müssen. Bin ich gar etwas wehleidig? Der Hausarzt schreibt mich 2 Wochen arbeitsunfähig. Es ist das absolute Minimum, das er als sinnvoll erachtet. Zu mehr bin ich nicht bereit. Meine Frau hilft mir, die Mitarbeitenden und die Behörde zu informieren und eine Stellvertretung zu organisieren. Nun bin ich mittendrin in dieser Erholungsphase. Ich kann es aber nicht lassen und arbeite immer noch 2 bis 4 Stunden pro Tag, aber ohne den Druck, vor Leute treten zu müssen. Die Nachricht, dass ich aussetzen muss, löst verschiedene Reaktionen aus. Sie zeigen mir, wie einige schon länger um mich besorgt sind. Ein treues Gemeindeglied schreibt: »Ich wünsche dir und deiner Frau viel Kraft. Und denke daran, nicht du musst kämpfen, Gott wird für dich kämpfen. Ich werde für dich beten und bei Gott stürmen, dass er dich wiederherstellt.« Die Tagesverse aus dem Herrnhuter Losungsbuch tun mir gut. So spricht der Herr: »Ich habe dein Gebet und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich gesund machen. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.« Nachdem mir mein Arzt zunächst 2 Wochen Arbeitsunfähigkeit verordnet hat, überzeugt er mich, für die anschließende Zeit das Pensum auf 50% zu reduzieren. Nur so kann ich Tritt fassen. Mein Arzt macht mir bewusst, dass eine Depression eine lange Anlaufzeit hat, bis sie akut wird. Er ist aber zuversichtlich und meint, wir kriegen das hin. Doch der Heilungsprozess wird 2 bis 5 Jahre dauern. Ich seufze innerlich tief. Das müsste unbedingt rascher gehen. Das ist kein Zustand, so lange durchhalten zu müssen. Wir reden über weitere Schritte in der Behandlung. Symptombekämpfung allein ist keine Lösung. Was sind denn die Ursachen? Das ist eine Fragestellung für die Psychotherapie. Welches der Angebote könnte mir hilfreich sein? Der Pfarrkollege, der mir bereits die Fachklinik Sonnenhalde empfohlen hat, weist mich auf das Ambulatorium der Klinik hin, in der er selber immer noch betreut wird. In Absprache mit dem Hausarzt melde ich mich dort und erhalte den Bescheid, dass sie über wenige freie Kapazitäten verfügen. Sie werden es im Team besprechen und mir melden, ob jemand bereit sei, mich aufzunehmen. Wichtig ist mir immer wieder mein Glaube. Er hält und trägt mich, oft mit unerwartetem Zuspruch, der mir als leise Stimme Gottes erscheint. Trotz meiner Schwierigkeiten habe ich bisher keine größere Glaubenskrise erlebt. Januar 2015. Ermutigung habe ich momentan dringend nötig. Nachdem ich fast 2 Wochen erleben konnte, wo es mir gut ging, hat mich die Depression am Montag erneut massiv überfallen. Ich fühle mich antriebslos und freudlos. Die Perspektive, dass es vorwärts geht, fehlt mir. Ich will nicht bloß existieren und mich knapp über Wasser halten. Auch der Draht zu Gott fehlt mir. Ich brauche ein Zeichen von oben. Gemeinsam mit meiner Frau lese ich den Bibeltext, der für den Tag vorgesehen ist. Die Israeliten stöhnten unter der Arbeit und schrien, und von der Arbeit stieg ihr Hilferuf zu Gott. Und Gott hörte ihr Seufzen, und Gott gedachte seines Bundes. Und Gott sah auf die Israeliten, und Gott nahm sich ihrer an. Aus 2. Mose. Gott hört mein Seufzen. Er sieht mich in meinem mühsamen Zustand und nimmt sich meiner an. Ich erinnere mich an einen Kanon, den wir am letzten Sonntag im Gottesdienst gesungen haben. Ihr werdet Wasser schöpfen mit Freuden, Wasser aus den Quellen des Heils, Wasser des Heils. Meine Seele dürstet nach lebendigem Wasser. Das gegenwärtige Leben ist mir zur Wüstenzeit geworden. Wieder berühren mich Tageslosungen. Aus 5. Mose 8: Der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind. Und aus Offenbarung 22: Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Wie gut mir diese Verheißungen tun! Ich bin unterwegs durch eine Zeit der Wüste hin zu einem guten Land, in das Gott mich führt. Manchmal ist es schwer, daran zu glauben. Es macht mir Mühe, nicht zu wissen, wie lang der Weg durch die Wüste sein wird.
Im Lesezeichen liest Marco Strattner diese Woche Auszüge aus dem Buch »Zurück zum Leben«. Pfarrer Max Hartmann erzählt darin die Geschichte seiner Depression. Das Buch besteht zu einem großen Teil aus Tagebucheinträgen. Es hat rund 250 Seiten und ist im Schweizer Verlag Mosaic Stones erschienen. In unserem Onlineshop kostet es 28 Euro. Sie können das Buch dort oder in jedem anderen Buchhandel bestellen. Morgen setzen wir die Lesung fort. Sie erfahren dann, warum es für Max Hartmann in der Therapie wichtig wurde, Erlebnissen aus der Vergangenheit nochmals Beachtung zu schenken. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören um 15 Uhr, 19.30 Uhr, 21.30 Uhr oder um 2:30 in der Nacht auf ERF+. Falls Sie den Anfang der Sendung verpasst haben oder sie an andere weiterempfehlen möchten, dann nutzen Sie den Link erf.de/lesezeichen oder die ERF+-App. In der Audiothek steht die Lesung einen Monat lang zur Verfügung. Tschüss und danke fürs Zuhören, sagt Martina Eibach.